Die gewaltbestimmte Gesellschaft gegen ihren Entlarver. Solche Dinge entfesseln sich zwischen Menschen, die bisher eins zu sein wähnten. Jesu Berührung hat ausgelöst, was sprungbereit lauerte. Doch in einem zweiten Akt wenden sich die so Entlarvten gegen den, dessen reines Sein sie entlarvte. Wir erleben, wie der Sammlung Israels zur neuen Gesellschaft Gottes, die Jesus initiiert, eine andere, gegenläufige Sammlung gegenübertritt. Alles, was vorher unter sich zerstritten war, vereinigt sich, um Jesus ein Ende zu bereiten. Mögen auch manche Gruppenbezeichnungen in den Evangelien spätere kirchliche Situationen in das Leben Jesu zurücktragen, es ist dennoch deutlich, dass am Ende, wo man seine Hinrichtung als Revolutionär und Religionsverbrecher erreichte, Gruppen und Kräfte zusammenspielten, die sonst verfeindet gegeneinander intrigierten und sich gegenseitig die Anhänger abzuwerben versuchten. Dieser Vorgang ist dem von Girard beschriebenen Sündenbock-Mechanismus ähnlich, und er ist doch wieder anders. Denn ein Sündenbock in dem von Girard gemeinten Sinn bleibt selbst ganz innerhalb des Systems, das ihn, um wieder Frieden zu schaffen, vernichtet. Er begreift nicht, was in Wahrheit vor sich geht. Er übernimmt die Projektionen, die sich auf ihn verdichten. Der vom Gericht zum Tod Verurteilte glaubt, er sei wirklich des Todes schuldig und es sei gerecht, dass jetzt sein Leben zu Ende geht. Die Projektionen treffen den Sündenbock auch zufällig. Sie könnten jeden anderen ebenso treffen. Das ist bei Jesus anders. Er ist der Sündenbock, der alle um ihren, wenn auch zutiefst faulen, Burgfrieden gebracht hat. Wenn er getötet wird, ist in einem schrecklichen Sinn sogar wahr, was der Sündenbockmechanismus sonst nur zu leisten vorgibt. Man vernichtet wirklich den, der die Situation heraufbeschwören hat, die man beenden will. Und es ist grausam zu sehen, wie Jesus offenen Auges in das gezückte Messer hineinlief. Und doch nicht anders konnte, wollte er nicht das verraten, was er endlich in die Geschichte der Menschheit hineingebracht hatte, den Verzicht auf Gewaltanwendung. Alles muss schon früh begonnen haben, bald nachdem er öffentlich aufzutreten begann. Markus jedenfalls setzt die Ereignisse ganz früh in Galiläa an. Jünger haben bei einer Wanderung am Sabbat Hunger und pflücken einige Ähren. Das war durchaus erlaubt, nur am Sabbat war es verboten als Erntearbeit. Sabbatbruch bedeutete Todesstrafe, so das herrschende fromm-brutale System. Allerdings verlangt das gleiche System zunächst eine Verwarnung des Verantwortlichen und dann dessen Wiederholung der Tat. Dann erst kann man gegen ihn als Sabbatschänder gerichtlich vorgehen. Jesus wird daher zur Rede gestellt. Er gibt eine Antwort, die keine Furcht verrät. Auch David hat sich nicht an Vorschriften dieses Typs gehalten, wenn er Hunger hatte. Also, vor Gott zählt zunächst der Mensch und dann erst kultische Tradition. Aber sie haben ihn verwarnt. Jetzt brauchen sie noch eine zweite Übertretung. Deshalb wird er an den kommenden Sabbaten beschattet. Es kann nicht anders gehen. Bald ist der zweite Konfliktfall da. Ein Mann mit einer erstarrten Hand. Jesus kann es weder lassen, auf diesen Mann so zuzugehen, dass er gesund wird, wieder eine Sabbatschändung, denn auch die Ausübung ärztlicher Kunst war am Sabbat verboten, auch das war ja Arbeit. Noch kann er es lassen, das, was sich ereignet, auch offen beim Namen zu nennen. Jene angstfreie, gewaltlose neue Gesellschaft ist nun einmal auf Offenheit und Wahrheit aufgebaut. Wo nicht alles zur Sprache kommt, was vor sich geht, da kommt vertrauende Gemeinschaft nicht zustande. Und wo Böses ist, muss es auch angesprochen werden. Nur dann löst es sich auf. Oder? Denn der Mensch ist ja frei, verstockt es sich in seiner Bosheit. So ruft Jesus den Mann mit der erstarrten Hand in die Mitte der Synagoge. Dann sagt er zu seinen Beschattern: Was ist am Sabbat das Richtige? Gutes tun oder Böses tun? Jemanden retten oder jemanden töten? Sie schwiegen. Er war voll Zorn, blickte sie alle an, war traurig über die Verstockung, die in ihnen anwuchs, und dann heilte er den Mann. Sie gingen hinaus und draußen berieten sie, was die nächsten Schritte auf seine Vernichtung hin sein könnten. Sie waren am Sabbat also aufs Töten aus. Von dieser Grundstruktur ist alles, was sich dann entwickelt. Jesus ist, wie er sein muss. Allein dadurch sind seine Gegner zutiefst getroffen. Denn das, was sie eigentlich treibt, liegt vor ihm zutage. Ein Mechanismus läuft weiter, der nur so enden kann, dass die eingesetzte Gewalt, und sei sie noch so legal, ihn am Ende vernichtet. Die letzten Tage seines Lebens in Jerusalem sind in den synoptischen Evangelien offene Konfrontationen. Am deutlichsten ist vielleicht das Gleichnis von den bösen Winzern. In ihm sagt Jesus schon voraus, dass er umgebracht werden wird. Die Pächter des Weinbergs misshandeln und töten einen Boten nach dem anderen, alle, die der Herr des Weinbergs schickt. Israel hat alle Propheten misshandelt und getötet. Am Ende schickt der Herr des Weinbergs seinen Sohn. Die Pächter sagen: Das ist der Erbe, töten wir ihn. Dann ist der Weinberg unser. Und sie tun es. Hier enthüllt Jesus den letzten Grund der Feindschaft, die sich gegen ihn zusammenballt. Er ist der Sohn. Lassen wir ruhig jede entfaltete dogmatische Christologie beiseite, obwohl sie hier im Ansatz schon gut enthalten ist. Nehmen wir nur das, was Sohn im Rahmen dieses Gleichnisses besagt. Eine sonst nicht vorhandene Unmittelbarkeit dieses Menschen zum wahren Gott, seine Vollmacht, alles Festgefahrene und Übliche neu in die Hand zu nehmen und es in neuer Ursprünglichkeit neu zu ordnen. Damit wird der Herrenanspruch der Pächter, in den sie sich eingeübt und eingewöhnt haben, als falsch entlarvt. Letztlich gründet die Gewalttätigkeit, in die sie verfallen, also darin, dass sie sich in eine Rivalitätssituation zu Gott gebracht haben. Sie können aus dem von ihnen beherrschten sozialen System nicht herausspringen und der neuen Gottesunmittelbarkeit, die Jesus bringt, sich nicht nachfolgend anschließen, weil sie längst in Konkurrenz zu Gott stehen. Das sagt ihnen Jesus hier. Das trifft den Nagel auf den Kopf und das bedeutet für ihn den Tod. In diesen Tagen rechnet Jesus schon fest mit seinem Tod. Er versteht ihn nach den Evangelien vom Schicksal der verfolgten Propheten, vom Bild des vernichteten und auferweckten Gottesknechtes bei Deutero Jesaja her. Das geht aus dem hervor, was er seinen Jüngern beim letzten Mal sagt. Er glaubt, dass Gottes Herrschaft sich gerade darin dennoch durchsetzt. Doch noch zur Gewalt zu greifen, um sich gegen die Gewalt zu verteidigen, lehnt er ausdrücklich ab. Er nimmt sein vorausberechenbares Geschick auf sich. Der Hirt wird erschlagen, die Schafe der Herde zerstreuen sich. Gottes Traum für seine Menschheit ist zerstört. Die gewaltbestimmte Gesellschaft hat sich als stärker erwiesen. Der Gewaltlose zieht stets den Kürzeren. Gott kommt gegen die menschliche Freiheit nicht auf. Er hat sie ja selbst gewollt. Oder war Gott gar nicht auf der Seite Jesu? War dieser wunderbare Mensch die größte aller Illusionen?